In dieser Folge von Clubhouse Talks begrüße ich einen Mann, der die deutsche Golfmedienlandschaft mitgeprägt hat. Matthias Gräf ist Geschäftsführer von Golfpost, eine der größten Golf-Webseiten im deutschsprachigen Raum, die seit 2012 besteht. Wie golfpost.de wirtschaftlich funktioniert, wie viele Nutzer auf der Website und App unterwegs sind, welche Rolle zahlende Mitglieder spielen und wohin sich die Medienplattform entwickelt. Darüber wollen wir in dieser Episode von Clubhouse Talks sprechen.
Clubhouse Talks mit Timo Schlitz. Hintergründe, Zahlen, Geschäftsmodelle von echten Golfinsidern.
Diese Folge von Clubhouse Talks wird gesponsert von Weiss Golf. Du willst den besten Ball zum besten Preis? Mit dem Topmodell Weiss Pro oder Pro Plus bekommst du Tour Performance für weniger als 3 Euro pro Ball, wenn du einen Saisonvorrat von 60 Stück bestellst. Der Einsteigerball Weiss Drive kostet sogar unter 1,60 Euro pro Stück. Kann der wirklich was? Ja, absolut. Die Spitzenmodelle wurden von Golf Digest mit Gold bewertet, der höchsten Auszeichnung der US-Zeitschrift. Und mit dem Gutscheincode GOLFSTUNDE, alles in klein, sparst du 15% auf alle Produkte mit Ausnahme von Schlägern. Also, schau vorbei auf weissgolf.de. Den Code findest du auch in den Shownotes. Matthias Gräf, Jahrgang 1985, ist Vorstand der Golfpost AG, Geschäftsführer von Golfpost und natürlich selbst leidenschaftlicher Golfer mit Single-Handicap. 2012 wurde Golfpost von ihm und seinem Vater gegründet. Damals noch im Kölner Startup-Inkubator Startplatz, den die beiden ebenfalls gemeinsam aufgebaut haben. Aus dieser unternehmerischen Doppelrolle entstand die Idee, Golf in Deutschland digitaler, frischer und zugänglicher zu machen. Hi Matthias, willkommen bei Clubhouse Talks.
Hallo Timo.
Nimm uns mal mit zurück ins Jahr 2012. Wie war der Moment, in dem dir klar wurde, wir starten jetzt ein Golfportal?
Ja, tatsächlich ist die Reise schon ein paar Jahre vorher entstanden. Ich bin ja, wie du angekündigt hast, seit den späten 90ern leidenschaftlicher Golfer, also schon seit meiner Jugend. Und in den Jahren davor habe ich als Unternehmensberater gearbeitet und bin viel gereist und mir hat die Möglichkeit gefehlt, mich aktuell über Golfthemen zu informieren. Also ich hatte so das Thema, ich stand irgendwie Montagmorgens am Flughafen oder am Bahnhof und dann gab es hier Kicker online, gab es schon Mobile, konnte man sich über Fußball informieren, aber zum Thema Golfen, Mobile erst recht nicht, gab es einfach gar nichts. Dann habe ich irgendwie gedacht, es kann doch nicht so schwer sein, da ein Angebot zu machen und es muss ja auch andere geben, denen es ähnlich so geht und ja, aus dieser Idee ist das Ganze ein bisschen heraus entstanden. Und auf einmal hatte ich im Jahr 2012 ja ein Zeitfenster, wo ich ein bisschen Zeit für das Thema hatte und habe gesagt, komm, wir probieren das immer. Und ich weiß noch, das war im März 2012, da habe ich damals meinem Vater gesagt, hör mal, wir hatten doch mal da eine Idee mit dem Golfen, du, ich habe jetzt ein bisschen Zeit, wollen wir das nicht angehen? Und dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir das. Aber wenn wir das machen, müssen wir, im Juni 2012 war die BMW Open noch in Köln im Lerchenhof und haben wir gesagt, okay, dann müssen wir in der BMW Open Woche, müssen wir rauskommen, live gehen. Und das haben wir dann letztendlich auch geschafft, ne? Wie das dann immer so ist, mit vielen Nachtschichten sind wir dann, glaube ich, an dem Montag der BMW Open Woche live gegangen und dann waren wir der erste Mal beim Turnier vor Ort, den Live-Ticker von vor Ort gemacht und konnten dann im Prinzip die Themen umsetzen, die wir uns vorgenommen hatten.
War das zum Start dann wirklich nur dein Vater und du oder hattest du gleich ein Team an Bord?
Ich hatte ein paar studentische Mitarbeiter an Bord, die mir geholfen haben. Zwei studentische Mitarbeiter aus der Sporthochschule, die Texte erstellt haben und eine noch, die beim ganzen Thema Marketing geholfen hat. Und das war im Prinzip erstmal der Start. Ich habe auch am Anfang gedacht, vielleicht das als Zusatz, dass das so ein Zeitprojekt bleibt. Also meine Idee war im Prinzip, ich kann das neben meinem anderen Job quasi als Zeitprojekt machen. Ich hatte mir so ein Zeitkontingent von 8 Stunden die Woche gesetzt und habe gesagt, okay, ich versuche das weiter voranzutreiben. Tatsächlich habe ich dann nach 3 Monaten gemerkt, das klappt nicht, habe meinen anderen Job gekündigt und habe das seitdem quasi seit 2012 Fulltime vorangetrieben.
Und hattest du ein bestimmtes Geschäftsmodell schon vor Augen, als du gestartet hast?
Ja, interessanterweise war das so, wir haben zuerst damals gestartet in der Facebook-Seite. Also das haben wir quasi zuerst gemacht, so ein bisschen als Test, gibt es im Golfen überhaupt Nachfrage und passiert da was? Und hatten dann im Prinzip die Golfpost-Facebook-Seite oder auch als erste Gruppe deine Seite und haben da innerhalb von den ersten Wochen echt viele Follower gewonnen und Fans. Also wir waren da relativ schnell bei über 10.000 Fans und waren davon relativ weit vorne in Deutschland. Das war schon alles, bevor wir gestartet sind mit der Webseite. Das heißt, wir hatten da im Prinzip schon so eine Art Kickstart und hatten quasi da die Fans. Und darüber hatten sich auch dann von Vermarkter bei uns gemeldet, die gesagt haben, wenn ihr die Webseite habt, dann vermarkten wir das und dann haben wir hier super Ideen, wie wir das mit Bannervermarktung und anderen Sachen machen. Ich habe gedacht, ach fantastisch, das ist ja super, wenn das dann so klappt und habe dann mal so ein Business Case aufgemacht und einfach so ein Excel-Sheet genau gemacht und gesagt, okay, ja, die Vermarkter versprechen dir das und dass sie das an Kampagnen rausholen und an TKPs und dann habe ich das hochgerechnet und das klang gigantisch und dann haben wir gesagt, ja super, da steht ja das Businessmodell, das funktioniert ja alles. war natürlich dann im Endeffekt nicht ganz so, wie das irgendwie ursprünglich gedacht ist, weil dann die Vermarkter doch dich dann ja nicht voll auslasten oder immer eine Kampagne haben oder immer zu einem bestimmten Preis sind. Aber das heißt, das war dann schon, dass wir das direkt von Anfang an haben wir dann quasi damals, ja, ich sag mal, Anzeigenplätze auf der Webseite mit eingeplant.
Wenn ich mich richtig erinnere, zu der Zeit war ja golf.de der Marktführer. Dazu kamen dann Webseiten von den deutschen Golfmagazinen. Gab es da sonst noch jemanden, der sowas gemacht hat? Ich sag mal, bei Spiegel Online oder Süddeutsch oder sowas ist ja Golf nicht wirklich vorgekommen, oder?
Nee, es gab von denen immer mal wieder so Versuche, aber eher als Printbeilage nochmal eigenes Golf-Vertical zu schaffen. Genau, es gab auch im Golfbereich immer mal wieder so einzelne, ich sag mal, Blogs, Portale, die versucht haben, das im Endeffekt auch zu machen. Wir haben tatsächlich dann davon profitiert, dass wir einfach durchgezogen sind und dass wir einfach quasi nicht nachgelassen haben mit der Frequenz, mit der Taktung, mit dem Angebot von Informationen und News einfach weitergemacht haben. Und du hast immer mal wieder so ein paar gehabt, die quasi so als Leidenschaftsthema, das mal für ein Jahr, für 2 Jahre versucht haben voranzutreiben. Aber wir haben dann schon sag ich mal, die größere Wucht dahinter aufbauen können, um das Ganze eben im Prinzip voranzutreiben. Ja, und du hast Golf.de erwähnt. Natürlich ist es so der Hauptwettbewerber gewesen. Immer noch im Endeffekt jetzt in neuer Ausstellung. Damals gab es noch die MyGolf. Und im Endeffekt haben wir dann davon profitiert, dass sich dort dieses Gebilde Golf.de MyGolf im Prinzip ja, nicht mehr so entwickelt hat, wie das mal vorgesehen war. Die hätten sicherlich Potenziale gehabt, eine sehr erfolgreiche Plattform zu bauen. Und genau, das kam uns dann zugegen, dass wir dann im Prinzip Team übernehmen konnten, beziehungsweise Nutzer an uns binden konnten.
Dann lass uns mal einen Sprung machen nach 2025. Ihr habt ja eine Webseite und eine App. Wie viele monatliche Nutzer hat Golfpost und die eigene App eigentlich? Also wie groß ist dabei die Mobile-Nutzung? Das ist ja wahrscheinlich dann überwiegend die App.
Ja, das ist eine gute Frage. Das war tatsächlich ein Thema. Wir haben relativ früh, als wir angefangen haben mit Golfpost, haben wir das so umgestellt, dass wir gesagt haben, Mobile First. Also wir waren, glaube ich, mit die erste mobile-fähige Webseite und sehen das natürlich auch jetzt immer noch, gerade an Wochenenden, wenn sich Leute über Turniere informieren, da hast du dann über 80% Mobile-Nutzung. Tatsächlich eben auch viel über die Webseite, weil wir immer noch sehr stark davon profitieren, dass wir über Google, über Suchmaschine sehr viele Anfragen bekommen und sehr viele Leute, die sich halt auch zu aktuellen Golfthemen informieren und da wirst du ja immer direkt auf die Webseite weitergeleitet. Genau, je nach Monat, sag ich mal, und Saison erreichen wir so über unsere Webseite zwischen 300 und 500.000 Nutzer, was, denke ich mal, in der Golfwelt im deutschsprachigen Raum schon ein ganz guter Wert ist. Wir sagen so eigentlich, so jeden zweiten Golfer müssten wir eigentlich damit erreichen mit dem Angebot, was wir machen.
Und da ist aber jetzt die App-Nutzung auch dabei oder ist die getrennt?
Nee, die ist auch dabei. Also die App, ich glaube, die App hat etwas um die 40 oder 50.000 Downloads. Das Interessante ist natürlich, die Leute, die die App nutzen, sind schon so deine Kern-User. Also wir haben mal eine Analyse gemacht und haben festgestellt, dass App-User im Schnitt 8-mal im Monat kommen zu uns auf die Seite oder 8 bis 10 Mal. Angemeldete, registrierte Web-User zwischen 4 und 5 Mal und quasi anonyme, nicht angemeldete Nutzer kommen so 2 Mal im Monat. Das heißt natürlich, die große Masse erreichst du natürlich über die, ich sag mal, anonymen Website-Besucher, aber die angemeldeten und registrierten und App-Nutzer, das sind so deine Kerngruppe, die halt besonders häufig sind.
Ich habe gesehen, ihr habt eine Premium-Mitgliedschaft. Das geht ab 59 € im Jahr los und geht aber hoch bis 599. Da ist dann, glaube ich, ein VIP-Ticket noch dabei und die Golfer Moor-Karte. Das ist ein Greenfee-Rabattsystem 2 für 1, was auch relativ bekannt ist. Wie viele haben insgesamt eine Premium-Mitgliedschaft?
Also wir sind bei ungefähr 2.500 Premium-Mitgliedern aktuell. Wir haben das immer mal in der Vergangenheit überlegt, so etwas zu machen. Sind aber mit dem Werbemodell bis zu einer gewissen Zeit sehr, sehr gut gefahren. Tatsächlich bis zur Corona-Zeit. Wir hatten im Prinzip für das Jahr 2020 hatten wir ja ein Rekordjahr an Werbebuchungen. Und dann saßen wir auf einmal im März 2020 da und hatten quasi einen Stornos von Werbebuchungen, die nacheinander alle reinkamen. Und hatten auf einmal nur noch die Hälfte der Werbebuchungen. Und dann haben wir gesagt, das kann ja nicht sein. Wir hatten tatsächlich zeitgleich im Corona-Shutdown Traffic und Neuanmeldungen ohne Ende, weil die Leute hatten ja nichts zu tun, haben sich ja mit online, mit digitalen Medien beschäftigt. Und dann haben wir quasi gesagt, ja, das war tatsächlich der 13. März, der erste Tag vom Shutdown, haben wir gesagt, so, wir hatten dieses Projekt in der Schublade mit einer Mitgliedschaft, wir müssen das jetzt machen, weil wir wissen nicht, wie sich der Werbemarkt wieder erholt, aber wir haben so viele Nutzer und wir haben ja ein gutes Angebot, lasst uns das jetzt vorangehen. Und dann haben wir wirklich quasi während des Shutdowns eigentlich nur Content produziert. Also wir haben quasi im Team, auch mit verschiedenen Experten, haben wir dann Trainingsvideos gedreht, wir haben dann Content-Serien vorbereitet und gedreht und sind dann wirklich dann 2 Monate nach dem Corona-Shutdown, glaube ich im Mai, sind wir dann rausgegangen mit der ersten Version davon und haben gesagt, so, jetzt ist der Start und haben dann später das Programm halt ein bisschen erweitert, haben diese Golfer-Moor-Karte als Greenfee-Portal noch mit dazugenommen. Genau, und im letzten Jahr haben wir dann tatsächlich auch noch diese VIP-Mitgliedschaft dazugenommen. Wir sind ja Medienpartner bei vielen der großen Golfturniere und darüber haben wir einfach die Möglichkeiten eben auch an Tickets zu kommen, auch an VIP-Tickets und wir haben da im Prinzip die Möglichkeit, das eben in Mitgliedschaften zu bundeln.
Du sagtest ja Content, habt ihr viel gemacht, Trainingsvideos. Was ist thematisch eigentlich am relevantesten bei euch? Ich tippe ja auf Training.
Ja, tatsächlich, wenn du dir die Zahlen anguckst, sind tatsächlich die allerbest laufenden Artikel sind Golfregeln. Golftraining ist auch sehr beliebt. Tatsächlich ist es auch immer wieder erstaunlich, weil wir einfach in einem Markt sind, gerade im deutschsprachigen Raum, wo ich sag mal, das Durchschnittsniveau noch so ist, dass es viel Raum für Verbesserungen ist. Das heißt, der durchschnittliche Golfer ist auch einfach immer wieder interessiert an hilfreichen Trainingstipps. Also wenn wir quasi überlegen, auch als Reaktion, okay, was können wir noch bringen, was können wir noch vorantreiben, sind das wirklich ja, viele Themen, die wir natürlich auch schon mal gespielt haben. Das heißt, wir können dann aus der Vergangenheit auch lernen und wissen, was funktioniert und was funktioniert besonders gut. Genau, aber das sind so beiden die Top-Themen. Und tatsächlich, was halt auch immer mehr läuft, tatsächlich sehen wir da einen Trend, der hat sich seit der, ja, im Prinzip seit der Corona-Zeit verstärkt. Das ist wirklich ein sehr stark gestiegenes Interesse an Themen und Side-Stories rund um das Thema Profigolf. Also wir haben im Prinzip, wenn vor 5 Jahren haben sich so viele Leute noch nicht darüber interessiert, abseits der Turniere, was passiert mit McIlroy und Co. Und jetzt merkst du halt wirklich, da ist natürlich auch, die sind natürlich auch alleine durch die Netflix-Serie, durch einfach eine höhere Prinzip Bekanntheit, sind das einfach, ja, ich sag mal, ja, Stars zum Anfassen, interessante Golfer geworden. Und wenn es da spannende Side-Stories gibt, wenn die irgendwie was Interessantes auf Social Media machen und wir verarbeiten das, da sehen wir halt auch, dass das im Prinzip sehr, sehr gut funktioniert.
Also eine Mischung aus bunte Gala und Golfnews.
Der bestgelesene Artikel des letzten Monats war halt, dass McIlroy vor Wut die Abschlagbox zerstört. Das ist natürlich klar, das ist dann so ein Skandalthema. Da will natürlich sich jeder nochmal angucken oder anschauen.
Wie wichtig ist denn Social Media in dem Zusammenhang? Also ich habe gesehen, ihr habt ja ordentlich Follower und Abonnenten. Facebook ist mit 50.000 noch am größten. Dann kommt Instagram und YouTube. Macht ihr aktiv viel? Schaltet ihr auch Werbung? Weil das Problem aus meiner Sicht bei Social Media ist ja, dass die großen Player die Kanäle dann immer mehr verknappen. Also du kannst auch 50, 100.000 Follower haben. Du erreichst nicht alle, indem du postest, sondern deine Audience wird sehr stark beschnitten und dann musst du wieder Werbung schalten, damit du die wieder aufmachst und auch neue Leute noch damit erreichst.
Ja, das ist ein ganz spannendes Thema. Ich habe das ja eben schon erzählt. Wir sind ganz am Anfang über Facebook gestartet. Das heißt, lange Zeit war Facebook für uns der wichtigste Kanal. Wichtiger als auch die Webseite, als auch der Newsletter. Weil einfach da die Audience am größten war. Und dann hat es genau der Effekt eingetreten, den du beschrieben hast, dass wir halt dort immer weniger Sichtbarkeit bekommen haben. Beziehungsweise, was ich nicht sagen, 10% der Fans oder Follower sehen dann noch den Beitrag. Und mittlerweile ist es halt so, unsere quasi Webseite-Nutzer an sich, plus aber natürlich auch unser gewachsener Newsletter, haben halt eine viel höhere Reichweite als das, was wir über Social Media im Prinzip erreichen. Das heißt, für uns quasi, für die reine Verbreitung und für die Reichweite sind quasi Webseite plus Newsletter die beiden entscheidenden Kanäle. Und wir sehen jetzt mittlerweile Social im Prinzip als, ja, ich sag mal, Erweiterungskanal und als neuer Lead-Kanal, um einfach zusätzliche neue Nutzer zu gewinnen und im Prinzip uns selber erstmal als Player und Brand im Golfmarkt bekannt zu machen. Das heißt, früher war es für uns auch wichtig, dass wir über Facebook, zum Teil auch über Instagram zum Beispiel, Traffic auf die Webseite gelenkt haben. Das ist natürlich mittlerweile, wollen das die Algorithmen der Plattform sowieso schon nicht. Und für uns ist es aber auch nicht mehr relevant. Wir haben ja über die Jahre auch eine sehr große Community, die wir aufgebaut haben. Und haben im Prinzip sehr viele Leute auch in der Community, die bei uns Content erstellen, die mit aktiv sind, die als Community Reporter für uns viele Themen übernehmen. Mit denen versuchen wir zusammen über Social quasi so eine Art Meta-Plattform aufzubauen, dass wir wirklich verschiedene Personen haben, die im Golfpost-Netzwerk bei Turnieren, bei Events unterwegs sind und von vor Ort quasi Inside the Ropes berichten können. Macht sich dann damit bemerkbar, dass wir viele Account-Takeovers haben, dass andere ja, Influencer, Micro-Influencer unseren Account übernehmen und dann, wenn sie zum Beispiel vor Ort sind beim Turnier, um einfach dann vor Ort Eindrücke zu liefern.
Ein bisschen ähnlich ist das Konzept ja mal bei der Bild gewesen oder online, dass die auch gesagt haben, unsere Community kann auch jedes Video und jede Tonspur aufnehmen und wir verarbeiten das dann, wenn es gut ist.
Ja, geht so ein bisschen in die Richtung. Also wir haben uns eher das Thema gesagt, im Golfen ist einfach das Spannende. Es gibt ja super, super viele Breite und Tiefe an Themen. Und es gibt ja einfach ganz viele ja, spannende, ob das jetzt Profiturniere sind, teilweise auch spannende Amateurturniere oder was ja im Golfen auch eben unique ist, was bei uns übrigens auch ein großer Bereich ist, das ganze Thema Reise und im Prinzip Golfplätze entdecken. Und da passiert natürlich relativ viel. Zum einen werden neue Resorts gebaut, zum anderen gibt es einfach spannende Destinationen, die man eben erkunden kann. Und da ist es natürlich so, wir als quasi Redaktion oder als zentrale Redaktion können ja alle Themen bedecken oder nicht überall sein. Wir können aber quasi ein Netzwerk aufbauen an quasi, ja, im Endeffekt ist das so ein bisschen ja, sind das quasi Hobbyjournalisten, die wir quasi als quasi aus unserer Community gewonnen haben. Das heißt, es sind besonders aktive Nutzer, die sich in den letzten Jahren hervorgetan haben, denen wir die Möglichkeit gegeben haben, bei uns auch einen Blogpost zu schreiben, über Social Media aktiv zu sein. Und das ist etwas, was halt sehr gut angenommen wird. Ja, sind quasi in unserem Namen unterwegs und berichten eben von Destinationen über spannende Golfhotels oder eben von interessanten Turnieren.
Wie groß ist euer Team dann aktuell, also fixe Mitarbeiter?
Ich glaube, aktuell sind wir so 12, 13 Personen insgesamt. Großteil in der Redaktion, viel im Marketing, ein bisschen was eben im Sales-Bereich, wo wir uns um unsere Anzeigenkunden kümmern.
Und die Community-Member sind jetzt aber nicht darunter.
Genau, wir haben quasi im Team haben wir eine Community-Managerin, die betreut im Endeffekt die Community und ist sozusagen da die Schnittstelle zwischen, ja, zwischen Community-Membern, zwischen uns, zwischen Partnern von uns, mit denen wir das machen.
Weil du es auch erwähnt hattest, wie groß ist euer Newsletter? Wie viele Abonnenten habt ihr dort?
Also ich glaube, wir haben je nach quasi Einstellung, ich glaube, wir können bis zu 70.000, 80.000 Nutzer anschreiben. Wir haben einen wöchentlichen Newsletter, wir haben einen täglichen Newsletter, wir haben einen Themen-Newsletter. Das heißt, je nachdem, was man bei uns für ein Vertical anspricht, sind es entsprechend viele Nutzer.
Stichwort Werbung. Was macht ihr denn alles? Also es gibt ja irgendwie Display-Ads, es gibt Sponsored Content, Native Advertising, Affiliate.
Ich nehme mich da gerne mit. Also das Spannende ist im Endeffekt, der Werbemarkt ist im Prinzip in ständiger Bewegung. Es passiert tatsächlich da in der Entwicklung relativ viel. Wir bieten im Prinzip ja weiterhin ein breites Portfolio an, was aber daran liegt, dass es halt bestimmte Partner ja, verstehen manche Werbeleistungen besser als andere. Also zum Beispiel eine Display-Ad, die verstehen Partner. Es ist aber mittlerweile so, dass Display-Ads auf Webseiten wirklich von der Performance mittlerweile wirklich nicht gut sind. Und wenn ich jetzt einen Partner habe, der sagt, ich möchte, ist es mir egal, ich möchte nur ein Branding haben. Also es gibt Partner von uns, die sagen zum Beispiel rund um große Turniere, da möchten wir einfach die Fläche belegen und wir möchten dann zu sehen sein. Und es geht uns mehr um die Awareness und die Klicks sind völlig egal, wir brauchen da keine Klicks. Dann ist das ein gutes Mittel und das macht dann auch Sinn, das zu benutzen. Und dann ist es so, dass wir weitere Formate im Prinzip entwickelt haben in den letzten Jahren. Das bestlaufendste Formate bei uns sind Newsletter-Ads oder auch Native-Ads, die wir in Artikel einbinden, wo wir dann eben auch Klicks für Partner generieren können. Und entsprechend eben auch Werbebotschaften bringen können. Video-Ads sind bei uns noch ein beliebtes Thema. Ja, es gibt natürlich auch immer so ein bisschen Kombination aus ja, redaktionellen Partnerschaften, wo wir im Prinzip im Zusammenhang mit Partnern Artikel erstellen. Die werden aber immer von unserer Redaktion unabhängig erstellt. Was wir dann machen, das nennt sich bei uns Sponsored Post. Wir halten dann quasi einen Artikel länger oben auf der Startseite und verteilen den über unsere Newsletter und über Social Media besonders prominent, als wenn der normalerweise quasi als Standardartikel durchgehen würde.
Beim Vergütungsmodell ist der altbekannte Tausender-Kontaktpreis noch das Mittel der Wahl oder gibt es da schon andere Thematiken?
Das ist immer noch der Standardformat in der Medienbranche, ja, und das ist schon richtig.
Kannst du dir mal ganz kurz erklären? Wir haben ja auch viele Hörer, die vielleicht jetzt nicht in der Medienbranche sind.
Tausender Kontaktpreis heißt, das ist sowohl im TV so, als auch im Print, als eben auch online. Wie viel zahlt man, um 1.000 Impressionen zu bekommen oder 1.000 Kontakte zu erreichen?
Was ist da bei Wolfpost jetzt so etwa der Betrag, den ihr aufruft?
Also je nach Werbeformat sind das so zwischen 20 und 40 Euro. Meistens ist es dann eher so, dass wir in 50 oder 100.000er Blöcken im Prinzip dann das Inventar verkaufen, damit das auch im Prinzip eine gewisse Relevanz eben hat. Und das sind dann bei uns so, wo dann, ich sag mal, so Werbepakete starten.
Blickst du auch manchmal auf Medien wie Golf Digest in den USA oder der Golf Channel, den finde ich auch faszinierend. Also es ist ja ein TV-Channel, der Pay-TV ist aus meiner Sicht. Allerdings in den meisten Ländern läuft er rauf und runter. Also du siehst in den Clubhäusern in Spanien, wo 24 Stunden Golf gezeigt wird.
Genau, jedes Mal, wenn ich in den USA bin, mache ich auch das erstes den Golf-Channel an und lasse mich vom Thema Golf berieseln. Natürlich gucken wir da hin oder schaue ich mir das an. Also für mich ist natürlich USA sozusagen das Role Model oder da siehst du natürlich die großen Plattformen, ob das Webseiten sind oder eben Golf-Channel, teilweise auch Apps. Es ist auch so, dass natürlich da extrem viel an Angebot und Content im Prinzip vorhanden ist. Und ja, wir schauen uns also zum einen von der Struktur natürlich die Themen an, von dem Angebot, was dort im Prinzip gemacht wird, aber natürlich auch von Inhalten und Themen, die gespielt werden. Das ist natürlich so, dass wir da eben, ich sag mal, in der englischsprachigen Welt Golf natürlich noch mal mehr im Golfen. Und das heißt, das ist natürlich auch ein großer Fundus an Themen, die wir dann für unsere deutsche Version übernehmen können.
Stichwort USA. Die großen Turniere sind ja meistens in den USA, jetzt mal mit Ausnahme der British Open, aber die drei anderen Majors sind in Amerika. Seid ihr selber auch vor Ort oder beschränkt ihr euch auf Europa überwiegend?
Also wir sind ab und zu auch vor Ort. Wir sind zum Beispiel nächste Woche ist jemand von uns vor Ort bei der BMW Championship, jetzt im Rahmen des FedEx Cups. Tatsächlich ist das so, wenn man es ganz ehrlich sagt, ist es aber so, seit der Corona-Zeit sind im Endeffekt die digitalen Angebote aller Turnierveranstalter extrem gut geworden. heißt, wir bekommen Transcripts der Interviews, wir bekommen Videomitschnitte teilweise, wir bekommen alle Informationen mehr oder weniger in Realtime. Rein für die Information an sich gibt es kaum noch Vorteile, vor Ort zu sein. Sozusagen, was die mediale Berichterstattung eben angeht. Natürlich, wenn ich vor Ort bin, kann ich nochmal ein, zwei Interviews machen. Ich treffe nochmal ein, zwei, drei Partner, kann auch mal Gespräche vereinbaren. Deshalb sind wir auch bei einigen Turnieren vor Ort. Aber sozusagen für die Basisarbeit der Turnierberichterstattung, da ist man mittlerweile digital im Prinzip super aufgestellt.
Da möchte ich auch noch mal was einfügen. Also ich war ja früher auch Chefredakteur von Golf.de und wir hatten ein schönes Team und haben unter anderem Martin Keimer verfolgt, der dann auch Nummer 1 der Welt wurde. Und ich war auch auf einigen Majors und Ryder Cups und das sind richtig hohe Kosten, die man da verursacht. Also man wird als Journalist natürlich akkreditiert, das heißt, man zahlt nichts für die eigentliche Karte, aber alles andere zahlt man: Essen, Verpflegung, den Flug dahin, Hotel, und es sind auch alles keine klassischen Medienpreise, die dann irgendwie deutlich rabattiert sind, sondern man ist im Wettkampf mit allen anderen Zuschauern, das heißt, Hotels sind abartig teuer, Transfers sind schwierig und so weiter und so fort. Also ich denke mal, ein Major-Event kostet sicherlich die Woche, 6 Tage, 4.000, 5.000 Euro für den Verlag oder für den, der den Journalisten dorthin schickt. Ich gehe mal aus, die Kosten bei euch sind wahrscheinlich ähnlich, wenn ihr das macht, oder?
Ja, würde ich auch so unterschreiben. In der Range. Genau, und deshalb ist das halt auch mal eine Abwägung. Ist das was sich im Prinzip, ja, was sich auch wirtschaftlich rechnet im Prinzip? Ist das was, wo wir sagen, das ist jetzt ein Benefit für den einzelnen Redakteur oder Mitarbeiter, dass wir sagen, das gibt es als Goodie mal? Oder ist das natürlich, wir versuchen natürlich da auch wirtschaftliche Partner zu finden. Zum Beispiel beim letzten Ryder Cup hatten wir quasi einen Partner gewonnen, der hat quasi die Berichterstattung quasi gesponsert im Sinne von Powered by. Mit dem Partner, aber ist doch ein Partner gewesen von Ryder Cup, und da gab es dann auch ein, zwei Aktionen, die wir dann vor Ort mit ihm gemacht haben. Und dann konnte man sagen, gut, das hat dann im Prinzip die Reisekosten refinanziert. Also das ist natürlich schon noch immer noch ein Thema, was wir versuchen eben zu arrangieren, weil im Endeffekt, ja, man muss das Ganze muss am Ende des Tages muss natürlich auch wirtschaftlich funktionieren. Ansonsten können wir irgendwie viel, ja, viel darüber sprechen und viel über Golf schreiben. Genau, aber auch quasi auch Medien, insbesondere Golfmedien, müssen natürlich im Endeffekt eben auch wirtschaftlich gut dastehen.
Wirtschaftlich, gutes Thema. In der Bilanz der AG habe ich von Ende 2021 einen Verlustvertrag von 1,7 Millionen Euro gefunden. Das kann man ja über den Bundesanzeiger abrufen. Das Ergebnis war immerhin leicht positiv. Wie hat sich denn das in den Jahren entwickelt? Seid ihr noch in so einer Art Startup-Aufbauphase?
Ja, im Endeffekt ist das Ergebnis. Also wir haben selber als Familie, und dann haben wir, habe ich in den Folgejahren verschiedenste Business Angels gewinnen können, die an die geglaubt haben. Und insgesamt ist diese Summe, die du genannt hast, ungefähr als Anfangsinvestition in die Golfpost geflossen. In den Aufbau der Plattform, weil wir im Prinzip in den ersten Jahren ja den Aufbau der Reichweite finanzieren mussten. Das heißt, wir hatten deutlich mehr im Prinzip an Kosten einfach für die Produktion des Contents und für die Verbreitung, als dass wir im Prinzip an Einnahmen generieren konnten. Wir waren dann kurzzeitig vor Corona schon im Break-Even und sind aber dann seit 2021 im Prinzip im Break-Even, dass wir ja mit den Einnahmen, die wir über die Plattform betreiben, im Prinzip die Kosten eben auch bedienen können und ein bisschen Überschuss eben auch dabei hängen bleibt. Das heißt, wir sind jetzt so langsam kommen wir in die Rückzahlungsphase. Oder so, dass die Investitionen, die getätigt worden sind, im Prinzip auch auf Früchte tragen.
Bist du noch auf Suche nach Investoren letztlich? Gibt es so eine Art Finanzierungsrunde?
Das habe ich auch gelernt, so als Gründer oder als so Startup-Geschäftsführer. Man sagt ja nie nie, oder man ist immer so ein bisschen, aber es gibt ja immer wieder Vorhaben, die man hat und andere Themen, die kann man eigentlich nur starten, wenn man ein bisschen mehr Budget hätte und ein bisschen was mehr vorantreiben kann. Es ist immer die Frage, also wir haben natürlich jetzt gerade aktuell eine Zeit, die nicht so richtig einfach ist fürs Thema Fundraising. Wir werden da in so einem Media-E-Commerce-Bereich mit angesehen, ja, wo es halt schwierig ist, im Prinzip da so richtig so einen Pack anzufinden. Ich würde mich jetzt nicht dagegen wehren, wenn irgendwie eine Opportunität aufkommen würde, weil es gibt bei uns noch genügend Ideen, die wir vorantreiben wollen. Wir haben in der Corona-Zeit auch, haben wir gesagt, haben so, wir probieren das jetzt mal, haben wir eine englischsprachige Webseite gestartet, eine Version von Golfbus. Golfpost.com, die ist tatsächlich auch, die läuft auch gar nicht schlecht. Wir haben aber nicht aktuell die Kapazität und die Zeit und den Fokus, das so richtig voranzutreiben. Interessanterweise, also wir quasi lassen das ein bisschen passiv mitlaufen, haben wir dort vor allen Dingen viel Traffic aus den USA. Klar, weil es ist natürlich, die Amerikaner sind die größte Golfnation. Genau, unser Ziel war aber eigentlich damit, Rest Europa insbesondere das englischsprachige Europa quasi noch mit abzudecken, dass wir im Prinzip ein gesamtheitlich europäisches, eine europäische Community im Prinzip stellen können, weil viele der Themen, der Partnerschaften, die wir eingehen, passieren eher auf einer europäischen quasi Ebene. Das heißt, in Europa können wir das ganz gut organisieren. Um da jetzt aber natürlich USA zu starten, dort irgendwas zu machen, da sind wir tatsächlich relativ weit weg. Das ist was, was im Endeffekt, was man machen könnte. Da müsste man aber auch tatsächlich dann dort jemanden haben, mindestens eine Person, vielleicht sogar mehr, die dann vor Ort im Prinzip eben auch was mit aufbauen können. Quasi den Matthias II, der das Ganze in den USA im Prinzip macht. Und das wäre ein Thema, da habe ich tatsächlich auch in den letzten ein, zwei Jahren mit dem einen oder anderen Investor drüber gesprochen und überlegt, ob das nicht ein Thema wäre, wo man uns unterstützen könnte. Da ist aber noch nichts spruchhaft.
Habt ihr dann dafür überwiegend KI genutzt, um rein sprachlich dann die Übersetzung hinzubekommen? Oder sind das amerikanisch sprechende Journalisten, die das machen?
Sowohl als auch, aber tatsächlich immer mehr mit KI.
Ist KI generell ein Thema?
KI ist ein Riesenthema. Wir haben das auch versucht, bei uns vom Anfang an, seitdem es aufgekommen ist, sehr stark mit in die Prozesse mit einzubeziehen und haben auf der Basis echt viele Sachen ausprobiert. Einige Sachen davon klappen extrem gut, andere Sachen haben wir auch wieder sein gelassen. Also wir haben zum Beispiel auf Basis sämtlicher Golf-Turnierdaten haben wir gesagt, kannst du uns jetzt mal, liebe KI, da eigene Ergebnisberichte schreiben? Wir füttern dich quasi mit allen Scorekarten, allen Informationen, die wir bekommen. Da war es aber so, dass die Ergebnisse, die rausgekommen sind und die Texte, zumindest mit den ersten Versionen der KI, uns noch nicht überzeugt hat. Was wir dann gemacht haben, wir haben das Ganze in ein anderes Format gepackt und haben auf der Basis einen Live-Ticker erstellt, der jetzt für jedes Turnier erstellt wird und quasi kreiert wird. Das quasi unsere Scorekartendaten plus Social-Media-Daten zusammen ergeben einen Live-Ticker, den wir jetzt quasi für jedes Turnier anbieten können. Und das wird auch echt ganz gut wahrgenommen. Wir haben zudem KI genutzt für viele Prozessthemen, also im Prinzip den Publishing-Prozess, den Veröffentlichungsprozess, den einfach effizienter zu gestalten. Und da ist halt so, wenn ich es halt schaffe, im Prinzip statt 2 Stunden an einem Artikel, sitze ich halt noch eine halbe Stunde dran an einem Artikel, weil ich mir viele Sachen quasi sparen kann vom Prozessschritten. Ich sage halt mal für meine Standard-News, dann kann ich natürlich mehr Output in der gleichen Zeit generieren. Und das ist so ein bisschen das Thema, was wir mit der KI eben auch verfolgen, dass wir sagen, es soll uns einfach helfen. Ich sag mal jetzt, es geht nicht um, im Prinzip soll es uns helfen, mehr Output zu generieren für News, aber eben auch Zeit freizuschaufeln, die wir dann in qualitative Themen stecken
Also
können.
auch in Richtung Automatisierung beispielsweise. Ich stelle mir das immer so vor, beziehungsweise kenne es auch. Du hast jetzt einen Artikel geschrieben, du hast eine Bildauswahl, dann musst du es wieder neu kombinieren für Social Media, du musst anders kombinieren für Newsletter, unterschiedliche Formate, unterschiedliche Systeme. Und da kann ja KI auch sehr stark helfen, indem es die Automatisierung automatisch macht.
Genau. Du hast halt auch, ich meine, die KI ist halt auch dein persönlicher Assistent. Also du kannst natürlich auch mit der KI sprechen und diskutieren und überlegen, was könnte denn der beste Titel sein? Was könnte denn der Teaser sein für den Artikel? Wie können wir es denn auf Social Media bringen? Und da ist natürlich die KI eben auch hilfreich dabei. Und was auch spannend ist, ist halt die Historie. Das heißt, dass die KI immer weiter mit deinen Inhalten und deinen Themen. Und sie lernt im Prinzip auch unseren Golfsport-spezifischen Style im Prinzip. Und das ist halt auch ein großes Thema. Was zum Beispiel auch viel einfacher geht, ist natürlich die Veröffentlichung von Interviews. Und im Endeffekt die Gestaltung. Ich war selber jetzt zuletzt vor 3 Wochen bei der Open, konnte dort einige Interviews vor Ort führen. Und mit den KI-Tools, die es heutzutage gibt, hat man halt die Transkribierung davon, die Zusammenfassung, die Kernaussagen halt wirklich in Windeseile zusammengeschrieben und kann halt ein Interview im Prinzip noch sehr zeitnah einfach mit rausbringen und die Essenz davon eben mit veröffentlichen.
Was ist denn deine Vision für Golfpost, sag mal, in den nächsten 5 Jahren? Ich tippe mal, KI spielt da auch wieder eine große Rolle, aber erzähl mal ein bisschen.
Genau, also wir wollen wir sagen mal so ein bisschen, wir wollen das digitale Zuhause für Golfer werden und tatsächlich so ein bisschen die Kombination, ich habe das eben schon ein bisschen erzählt mit unserer Community-Verankerung. Also im Endeffekt, wir wollen spannende Insights eben mit Hilfe der Community im Prinzip aufdecken und zum anderen wirklich alle Informationen, Angebote, News für den Golfsport zur Verfügung stellen und da wirklich so ein bisschen der digitale Go-to-Place zu werden für den Golfer. Und das ist so ein bisschen die Vision oder das Ziel davon. Ja, wenn du mich jetzt nach der Vision, nach dem Ziel fragst, sage ich natürlich, ja, ich möchte das nicht nur in der deutschsprachigen Version, sondern auch in der englischsprachigen Version hinbekommen. Das wäre so ein bisschen das Thema. Im deutschen Markt sind wir ja ziemlich gut von der Positionierung und von der Gestaltung. Und das wäre natürlich so ein bisschen noch Ja, auch für mich persönlich wäre das so ein bisschen das Next Level, das im Prinzip eben auch auf der englischsprachigen Seite hinzubekommen. Genau, da ist natürlich der Markt nochmal anders, der Wettbewerb ist ein anderer, aber auch dort gibt es im Prinzip Möglichkeiten für uns, sich da einfach gut zu positionieren. Und es ist immer wieder, ich war jetzt bei der Open, ich war im Januar in den USA bei der PGA schon in Orlando und es ist immer spannend zu sehen, wie groß Golf tatsächlich auch internationalen Märkten geworden ist. Und tatsächlich jetzt aktuell ist es so ein richtig so eine Art ja, elektrisierendes Gefühl, weil da Golf richtig relevant geworden ist und wächst und da richtig was passiert. In Deutschland ist es ja so, wir haben ein bisschen was an Wachstum gehabt, aber es ist immer noch leider auf einem, ich sag mal, ja, überschaubaren Niveau. Da könnte noch mehr kommen, aber im anderen internationalen Märkten sieht man richtig, was für eine Frucht Golf einfach entfalten kann und wie viel da passiert und wie viele Möglichkeiten es da auch gibt, auch im Sinne von ja, auch wirtschaftliche Möglichkeiten, Geschäftsmodelle im Golfen voranzutreiben. Das ist schon beeindruckend.
Ihr habt ja auch eine eigene Tour, meine ich. Also ihr seid auch im Eventmanagement mit der Golfpost-Tour. Wie ist denn das? Also ihr seid aufgestellt als Digitalunternehmen, aber habt dann so eine Line-Extensions, wo es dann wirklich in den Kontakt mit dem User geht und richtig Golf gespielt wird. Ist das überwiegend ausgelagert oder macht ihr das selber?
Nee, wir haben das tatsächlich bis jetzt selber gemacht. Wir überlegen, das quasi tatsächlich fürs nächste Jahr anders zu gestalten und auszulagern. Der Hintergrund da ist im Endeffekt, wir haben halt über die Medienplattform im Prinzip eine enge Bindung zu vielen Usern aufgebaut und gemerkt, okay, es gibt eine gewisse Wertschätzung und auch ein Interesse von Nutzern, eben sich eben auch physisch zu treffen. Und wenn ich dann weiß, okay, ich habe mich online über Golfpost kennengelernt und physisch auf einer Golfpost-Veranstaltung getroffen und merke, da treffe ich andere nette Leute und das ist eine nette Community, dann ist das was, was die Leute noch mehr bindet und im Prinzip noch mehr hält. Das heißt, es ist im Prinzip so, der Goldstandard im Prinzip für die ja, Entwicklung von unseren Nutzern, weil das sind wirklich natürlich Menschen, die sich damit beschäftigen, die auch dann eben zur Veranstaltung kommen. Insofern ist das so ein bisschen die Verlängerung unserer ja, Online-Medienpräsenz im Prinzip ins Physikalische, ins Vorortgeschäft. Und genau, wir haben bis jetzt einfach sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir haben auch verschiedene Reiseevents gemacht mit unserer Community. Und die Frage ist eher der logistischen Natur, wie können wir das Ganze organisieren, wie können wir das Ganze aufstellen. Mit welchen Partnern können wir das machen, sodass das im Endeffekt am Ende des Tages eben auch alles funktioniert. Und das hat uns tatsächlich in den letzten Jahren vor die eine oder andere Herausforderung gestellt. Wir haben die Tour in den letzten Jahren so organisiert, dass wir aus Köln heraus, da ist unser Sitz, im Prinzip jede Woche einen Bus gepackt haben, nach München gefahren sind, nach Berlin gefahren sind, nach Hamburg, überall in der Republik, und immer wieder zurück nach Köln, Bus umgeladen, wieder neu hingefahren. Teilweise waren Leute 2 bis 3 Tage unterwegs. Das ist natürlich was, wo wir gesagt haben, das ist nicht so richtig nachhaltig, ist auch nicht so richtig effizient und smart. Das muss irgendwie anders gehen und überlegen, da haben zum Beispiel in eine dezentralere Logik zu gehen, dass wir sagen, wir haben verschiedene regionale Teams. Wir schicken Turnierpreise, Aufsteller, alles, was wir brauchen, können wir in die verschiedenen Regionen schicken und die Teams vor Ort im Prinzip fahren dann. Regionales Team in München macht die 3 Turniere, die wir in München haben. Das regionale Team in Hamburg macht die Events, die wir in Hamburg haben. Aber wir sind nicht mehr in dieser Fernlogistiklösung unterwegs, dass wir von Köln aus eben alles bedienen. Das hat uns ein bisschen logistisch war das ja nicht ganz herausforderungsfrei.
Ja, klingt so. Zumal, wenn du sagst, ihr habt etwa 12 Leute, dann ist das ja mit der Manpower durchaus volles Programm.
Ja, es waren tatsächlich dann noch weitere, also zusätzliche quasi Promoter und weitere Kräfte, die wir dann temporär dazugenommen haben, die das quasi mitgestemmt haben. Genau, aber es geht, genau. Aber auch da ist es halt so, wir haben halt gesagt, wir ziehen das erstmal durch, weil die Community unserer Nutzer, ja, denen müssen wir erstmal versuchen, ein gutes Event zu bieten und das bekannt zu machen. Das haben wir dann gemacht und jetzt geht es halt darum zu sagen, okay, im nächsten Schritt, wie können wir das Ganze eben aber auch intelligent organisieren?
Und sag mal, Matthias, du bist ja selber auch Single-Handicapper, spielst wahrscheinlich die ein oder andere Runde Golf. Gefällt dir das ganze Clubleben und wie Golf in Deutschland gelebt und gearbeitet wird? Bist du da ein Fan oder sagst du, boah, man könnte eigentlich einige Sachen anders machen? Hättest du da Vorschläge?
Hab ich ja. Ich bin nicht so der Riesenfan von Golf in Deutschland, weil einfach, also bei mir ist einfach so, ich bin nicht so richtig im Clubleben mit drin, weil ich auch einfach durch eine junge Familie zu Hause wirklich wenig Zeit habe und einfach auch nicht privat selber kaum golfe noch. Ich finde aber gerade dieses, ja auch da wieder das amerikanische, das englische System zum Teil einfach ansprechender. Und da will ich im Prinzip auf 2 Sachen hinaus. Eine ist so das Thema eine Willkommens- und Servicequalität im Sinne von, ich komme zum Golfclub und das ist einfach ein Entertainment-Ort oder eine Freizeitanlage und dort werde ich als Gast im Prinzip gut begrüßt und werde im Prinzip umsorgt und kann im Endeffekt bekomme meinen Vater hingestellt, kann dann golfen gehen, kann irgendwie ein Hafer bestellen, komm nachher auf der Terrasse irgendwie schnell oder gut was zu essen. Und das ist halt so eine Experience, da muss ich sagen, die finde ich halt im Ausland. So, wenn ich in Mallorca golfen gehe, dann habe ich die Experience. Wenn ich in den USA golfen gehe, dann habe ich die Experience. Aber oft ist es in Deutschland so, dass wir da im Endeffekt, was das ist, was den Service-Level angeht, da finde ich in vielen Bereichen noch was drauflegen können. Und eine andere Sache, die finde ich, ist so mein persönliches Mantra, ist ein bisschen, ich finde, wir haben in Deutschland das Handicap im Golfen, dass wir im Schnitt fängt der Golfer in Deutschland halt relativ spät an mit dem Golfsport, also in seinen 40ern. Das heißt, er hat einfach im Unterschied zu den Amerikanern, zu den Engländern oder Schweden, die das alle mal in der Jugend ausprobieren, ist es einfach so, dass der Golfschwung erst spät gelernt wird. Das heißt, es ist einfach dann doch eine technische Angelegenheit und für den einen oder anderen dauert es ein bisschen länger und ist ein bisschen schwieriger. Umso mehr Hilfestellung müsste ich eigentlich geben. Und ich habe das auch schon mit verschiedenen Golfclubs diskutiert oder aus der Branche und mein Plädoyer wäre, man sollte darüber nachdenken, ob man die Pros nicht als Teil der Golfanlage versteht und zum Beispiel als festen Mitarbeiter einstellt an der Golfanlage und sagt, anstatt hier immer nur Einzelstunden zu verkaufen, ist der Pro der Sparringspartner und ist im Prinzip wie im Prinzip der, wie heißt das, der Mitarbeiter, der Experte im Fitnessstudio, der dir Hilfestellung gibt, der sagt, guck mal, ich habe gerade eine Frage bei dem Sprung, kannst du mal kurz mit drauf gucken? Und dann gibt es meinetwegen Montag um 18 Uhr gibt es die Driving Class und um 19 Uhr gibt es die Putting Class und dann kann ich mich zu verschiedenen Kursen anmelden. Und wenn ich darüber hinaus noch Einzeltraining haben möchte, wie so ein Personal Training im Fitnessstudio, kann ich das ja trotzdem machen. Aber ich verstehe die Pros vielmehr eben auch als integralen Bestandteil des Clubs und kann im Prinzip Pros dazu ja eben in dem Sinne auch als vertriebliche Maßnahme für den Club gewinnen, weil so ein Pro kann ja sagen, geh mal in den Kurs rein, guck mal, es sind übrigens zwei andere Leute, mit denen würdest du dich gut verstehen, mit denen kannst du mal zusammen spielen, spielt mal zusammen ein Turnier, ihr müsstet, oder für dein Level, du müsstest eigentlich jetzt mal, bräuchtest mal einen neuen Driver oder einen neuen Eisensatz. Im Prinzip sehe ich da ein riesiges Potenzial für im Prinzip Upselling-Möglichkeiten, wenn man den Pro im Prinzip so ein bisschen als ja, Animateur, Entertainer, Partner versteht, der im Prinzip hilft, die Golfer besser zu begeistern. Und dann glaube ich, kommen wir nämlich auch dahin, dass wir ja mehr Spaß haben beim Golfspielen. Und ich habe das einmal in der Statistik mitbekommen vom Deutschen Golfverband. Das große Problem in Deutschland ist, dass ein Großteil der Anfänger nach wenigen Jahren wieder aufhört. Und zum großen Teil ist das einfach aus Frustration über den fehlenden Spielerfolg. So, und das heißt, das liegt nicht an der Zeit, am Geld oder anderen Sachen. Und das ist halt was, wenn wir das anders quasi mit einbeziehen und sagen, es gibt da Kurse, wo man mitmachen kann, es gibt da Gruppen, mit denen man zusammen spielen kann, dann macht es vielleicht mehr Spaß, dann bleibt man noch ein bisschen länger dran. Und Fakt ist so, diese initiale Hürde, die ersten 2, 3 Jahre, die sind halt hart. Da ist es halt schwierig, sozusagen immer gut zu spielen. Es ist vielleicht auch teilweise, ja, für den einen oder anderen, weiß ich nicht, ob er sich damit gerne vorzeigt, weil er sagt, mein Golfgame ist noch nicht so gut, ich traue mich hier nicht in der öffentlichen Runde zu spielen, aber umso wichtiger, glaube ich, dass man so einen Rahmen schaffen kann, wo man die Leute mit einbinden kann.
Ja, tolle Ideen. Also stehe ich voll auf deiner Linie. Und vor allem dieser Gedanke des Community Managers, der praktisch dann ein Pro ist und über das Sportliche reinkommt, aber eigentlich dann die Verbindung schafft und mal Empfehlungen gibt, wer zu wem passt, das ist ja wirklich ein super Gedanke. Also ja, gratuliere, den müssen wir weitertragen. Vielleicht hören das ein paar Leute, vielleicht auch ein paar Clubmanager und machen sich darüber mal Gedanken. Ich habe immer noch so ein paar Rapid-Fire-Questions, die möchte ich aber kurz halten. Und zwar mit nur einer Frage, und die ist: Was ist dein Lieblingsplatz im Dachraum oder weltweit?
Ich spiele echt gerne Son Gual in Mallorca.
Ja, kenne ich auch. Sehr schöner Platz, viele Bunker. Thomas Himmel, glaube ich, hat es designt. Matthias, das war ganz spannend und ich wünsche euch weiterhin ganz viel Erfolg bei Golfpost und ja, macht weiter einen guten Job.
Simon, ich danke dir. Danke, schöne Fragen.
Diese Folge von Clubhouse Talks wurde präsentiert von Weißgolf. Golf-Equipment in Tourqualität zu äußerst attraktiven Preisen, dank Direktvertrieb über das Internet. Check es aus unter weißgolf.de und spare mit dem Gutscheincode GOLFSTUNDE, alles in klein, 15% auf alle Produkte mit Ausnahme von Schlägern.
Das war Clubhouse Talks, produziert von Golfstunde.